Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Auf die heutige Folge habe ich mich ja schon ganz, ganz lange gefreut, denn heute gab es ein Wiedersehen mit Cornelia Funke, die ich ja schon bereits 2020 in meinem Podcast begrüßen durfte. Und damals ging es auch schon um ihre Tintenweltreihe, insbesondere um Band 1 Tintenherz und die wundervolle Sprache im Buch, denn Tintenherz ist voll von einzigartigen Metaphern. Wenn du das erste Gespräch mit Cornelia Funke noch nicht kennst, dann solltest du das ganz schnell nachholen. Ich verlinke es dir in den Shownotes zur heutigen Episode. Und heute sind wir nicht nur zu zweit, denn Rainer Strecker, der Hörbuchsprecher von Cornelia Funkes Tintenweltreihe, ist auch noch mit dabei. Und Rainer ist ja die wahre Zauberzunge. Er verleiht den Figuren eine Stimme. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass ich die beiden zusammen im Podcast begrüßen darf und wir dieses Gespräch zu dritt aufgenommen haben. Es war wirklich ein wundervolles Gespräch, voll von interessanten Einblicken, sehr inspirierend, sehr tiefgründig. Und was ich schon mal sagen kann, ist, dass dieses Gespräch definitiv noch eine ganze Weile in mir nachhallen wird. Und ich denke, dir wird es nicht anders gehen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Cornelia Funke und Rainer Strecker. Hallo Cornelia, hallo Rainer, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Und heute auch mit einer kleinen Premiere, denn das hier ist tatsächlich auch mein erstes Gespräch zu dritt für den Podcast. Und heute soll es ja um die Farbe der Rache gehen, den vierten Band der Tintenweltreihe, den Cornelia geschrieben und Rainer als Hörbuch eingesprochen hat. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Frage anfangen, wie ihr beide euch eigentlich kennengelernt habt.
Rainer, sollen wir deine Version oder meine Version erzählen?
Ja, deine ist immer so, ist viel lustiger. Ich hatte ja einfach, ich habe ein Hörbuch aufgenommen und Cornelia kam dann irgendwann dazu und es hat mich ziemlich nervös gemacht, muss ich sagen. Und so haben wir uns irgendwie,
Nein, so war das nicht. Nein. Du hast mir nicht mal erlaubt, dass ich dazu kam. Glaubt mir, Julia, das ist die Wahrheit. Ich kam zu Jumbo, das war damals die Hörbuchfirma, und die hatten mir einen jungen Sprecher vorgeschlagen, der im Hamburger Schauspielhaus gerade Theater spielte. Richtig? Und das kam von einer jüngeren Mitarbeiterin, die sagte, das ist so eine ungewöhnliche Stimme. Ich konnte ihr nur zustimmen und habe gesagt, ich will keinen anderen Sprecher. Dann wurden erst Versuche gemacht, mir das auszureden. Ich bestand aber darauf, dass das wirklich die einzig mögliche Stimme ist. So, dann traf ich Rainer und als ich fragte, ob ich denn dabei sein kann, hat er gesagt, nee, da bin ich zu schüchtern für. Das geht nicht. So war das. Okay. Und dann durfte ich nie dabei sein, als er den Herr der Diebe fantastisch aufgenommen hat. Aber irgendwann hat er diese Meinung dann geändert.
Und ja? Wir haben uns dann kennengelernt?
Dann haben wir uns auf die Dauer kennengelernt, indem wir dann irgendwann auch vorschlug, dass wir zusammen auf die Bühne gehen.
Damit fing es an, ne?
Ja. Gab großen Widerstand.
Dann haben sich irgendwann unsere Söhne getroffen und dann wurde das immer enger und immer enger und wir haben uns besucht und ja.
Ja, und jetzt ist das ja auch schon eine lange Zeit.
Vierteljahrhundert.
Genau. Julia kann sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, es fühlt sich ziemlich gut an.
Das glaube ich. Und ihr seid ja inzwischen auch schon ein eingespieltes Team.
Das kann man wirklich so sagen. Ja. Und inzwischen will auch keiner mich mehr alleine lesen hören. Seit wir das einmal als Team gemacht haben, das war sehr schön. Nach all dem, nein, Cornelia, die wollen doch kommen, um dich zu hören. Da kannst du doch nicht jemand anders mit auf der Bühne haben. Er hat das einmal mitgemacht und danach haben sie dann eingesehen, dass wir zusammen doch noch das ein bisschen unterhaltsamer machen.
Ja, Rainer lässt die Figuren wirklich so schön lebendig werden.
Ja.
Na? Die sind bereits lebendig. Ja. Wenn ich lese, dann irgendwann. Also das ist nicht meine Arbeit. Das macht keine mehr.
Dann sagen wir, du gibst ihnen eine Stimme. Du machst sie genau.
Genau. Angenommen, ihr beide wärt eine Zauberzunge, wen würdet ihr denn gerne mal aus einer Geschichte herauslesen?
Ich meine, bei Rainer haben wir immer die Sorge, dass er eine Zauberzunge ist und dass irgendjemand irgendwann jetzt mal herauskommt. Da bist du sogar mal im Theater in Berlin nachgefragt worden, nicht? Ob du nicht manchmal Angst beim Lesen hast. Noch ist es nicht passiert, aber ja, Rainer, wen würdest du rauslesen?
Ach, ich glaube, ich würde mich gerne mal mit Jesus unterhalten.
Mit Jesus?
Ja, warum denn nicht?
Du meinst, aus meinen Büchern hast du den aber dann nicht rausgelesen. Du meinst
aus deinen Büchern? Nein.
Ach so, nein.
Frage, aus deinen Büchern?
Das ist eine interessante Wahl.
Also der hat bestimmt seine eigene Version von dem, was wir zu lesen kriegen.
Ja, das ist wahr. Aber dann wäre die Frage, aus welchem Buch du ihn rausliest.
Das stimmt.
Interessante Wahl. Ich würde mir immer einen Drachen rauslesen, weil ich dann darauf steigen und darauf fliegen könnte.
Oh ja, das ist auch schön.
Das würde allerdings jetzt, ich hatte vor kurzem meinen kolumbianischen Freund hier, der gerade sich ausbilden lässt. Schamane ist so ein missbrauchter Begriff inzwischen. Aber er lässt sich ausbilden von Maya Elders, also von Ältesten. Es war sehr, sehr interessant, weil er eigentlich ein Literaturfestival mal geleitet hat. Und jetzt ist er auch noch auf ganz anderen Wegen unterwegs. Und der hat zu mir gesagt, das wäre bei mir sehr eindeutig. Ich wäre mit der Energie der gefiederten Schlange geboren. Was wahrscheinlich erklärt, dass ich so eine Vorliebe für Drachen habe.
Und für schöne Metaphern mit Schlangenhaut. Ich erinnere mich immer noch an Tintenherz, an die Metapher mit, dass das Meer glitzert wie die Haut einer schönen Schlange.
Das siehst du, guck mal, da wusste ich das schon, obwohl ich es noch nicht wusste. Dass da irgendwas Schlangenhaftes doch in meinem Leben noch zu tun hat. Auch mit dem Häuten. Ich finde das so aufregend. Dass man sich häuten kann und immer wieder neu erfinden. Nicht? Und das ist ja dasselbe mit Motten und Schmetterlingen, dass die irgendwann vollkommen die Form und Gestalt wechseln können. Wie faszinierend ist das?
Mhm. Ja, stimmt. Es hat eigentlich so eine tiefere Ebene, dass man irgendwann so aus seiner alten Haut hinauswächst und sich entfaltet zu einer neuen, größeren Form.
Ja. Und eine ganz und die einfach nur anders ist. Denn ich meine, der Schmetterling lebt ja oft nicht lange und isst manchmal nicht mal. Aber das kann dann plötzlich fliegen. Und das ist so faszinierend, wie die Natur ganz anders mit Gestalten spielt, während wir das oft denken, dass das Größte, was uns hier passiert, ist, dass man halt irgendwann erwachsen ist. Was natürlich auch so eine ziemliche Transformation ist, ne? Also.
Inzwischen sind ja schon 16 Jahre seit dem Ende von Band 3 Tintentod vergangen. War es denn schwierig für dich, nach so vielen Jahren in die Tintenwelt zurückzukehren? Oder hattest du sofort wieder die Verbindung zu Maggie, Staubfinger und all den anderen Charakteren?
Es war sehr, sehr viel. Willst du zuerst rennen?
Ich weiß nicht, wen du gefragt hast gerade.
Genau. Julia, sag nächstens einfach mal wen, weil wir ja beide sehr zu Hause in der Tintenwelt sind.
Genau, ja, ich hatte dann auch noch als Anschlussfrage, hätte ich auch noch an dich, Rainer, gehabt, wie es für dich war, nach so vielen Jahren zurückzukehren und der Welt nochmal deine Stimme zu verleihen. Von daher kannst du auch einfach mit der Frage anfangen.
Ach so, also die Hauptfiguren sind eigentlich, die sind in meine DNA übergegangen. Ich weiß, ich werde in den nächsten drei Leben noch wissen, wie sich Staubfinger anhört. Bei ein paar Figuren weiß ich gar nicht, die waren eigentlich alle immer vorhanden. Ich habe aber auch noch so eine Datenbank im Computer mit meinen Stimmen, dass ich, da reichen dann 2 Sekunden und ich weiß sofort wieder, ich habe die im Körper und weiß sofort wieder, wie es geht. Interessant war allerdings, dass sich nicht die Figuren verändert haben, sondern wie Cornelia schreibt, nach so langer Zeit. Weil das war jetzt nämlich nicht nur einfach nur eine Fortsetzung von der Tintenwelt, sondern inzwischen gibt es ja auch noch die Reckless-Bücher. Es gibt also auch noch die Spiegelwelt. Und die klang da schon ganz gut mit. Also das hat sich sehr verändert. Und es war sehr aufregend, diese Veränderung, Transformation mitzuerleben und zu sprechen.
Und bevor ich jetzt antworte, Julia, muss ich da mal sagen, kannst du dir vorstellen, was das für ein Glück bedeutet, dass man mit jemandem auf diese Reise gegangen ist und der Rainer wirklich das alles hört und spricht und schmeckt? Nicht? Denn das ist ja nicht bei vielen der Fall und auch nicht jeder Leser wird das so merken. Aber bei ihm weiß ich immer ganz genau, dass er so viele Inkarnationen von meinem Schreiben erlebt und geschmeckt auf der Zunge hat, dass es immer sehr, sehr schön ist, dass er mir auch Dinge sagen kann, die ich manchmal nicht mal gemerkt habe. Und das ist wirklich schön, wenn man mit demselben Sprecher auf diese ganze Sprachreise gegangen ist. Mir ging es genau wie Rainer, dass die mir so vertraut waren. Das ist wirklich, ich meine, eigentlich ist es ja auch nicht überraschend. Ich habe 10 Jahre an den ersten 3 Büchern geschrieben und Zeit mit denen verbracht. Stell dir vor, du hast 10 Jahre in einem Land gelebt, da wird dir das auch immer sehr vertraut vorkommen. Als ich also nach Ombra wieder reinkam, war das so, als ob ich nie weg gewesen wäre. Und die Figuren waren mir sehr vertraut. Einige waren natürlich dann auch wieder neu. Der Jan zum Beispiel, den hatte ich zuletzt als Kind getroffen. Und da ist dann plötzlich ja, ein Teenager, ein junger Mann, der sehr beeindruckend war. Dann waren natürlich auch neue Figuren da, was ich glaube ich auch sehr wichtig war, dass die ganz selbstverständlich kamen. Und dann habe ich einige wie den Schwarzen Prinzen endlich besser kennengelernt. Das wollte ich ja schon immer, weil das immer eine meiner Lieblingsfiguren war. Aber bisher war er einfach immer am Rand der Geschichte oder verschwand gleich wieder im Wald. Und diesmal konnte ich ihn etwas besser kennenlernen.
Und der Name von Staubfinger wurde verraten.
Richtig. Den hatte ich schon länger in einem Notizbuch stehen, weil mir natürlich irgendwann klar wurde, man denkt ja immer gar nicht so drüber nach, dass er natürlich Italiener ist, weil das Ganze ja in Italien spielt. Und es war natürlich jetzt auch, hat es enorm erleichtert, glaube ich, dass ich in Italien lebte, als ich dann jetzt hier ganz ernsthaft an dem Buch weitergearbeitet habe. Begonnen hat es schon in Amerika, aber dass es sich jetzt hier richtig entfaltet hat, war natürlich sehr leicht, weil wenn man auch hier nach Volterra reinkommt, dann ist das halt wie Ombra. Und man denkt, oh, ich dachte mal, Ombra ist eher in Ligurien, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Das ist wahrscheinlich doch in der Toskana. Ja.
Rainer, wie darf ich mir bei dir das vorstellen, wenn du Stimmen für Figuren entwickelst? Also sind die Stimmen bei dir sofort da oder spielst du dann mit verschiedenen Varianten erstmal rum?
Naja, da sind die nicht. Ich gucke erstmal, ob im Text irgendwelche Hinweise verborgen sind. Dann gucke ich natürlich, dass ich die auch anderen Stimmen gegenüber abgrenze. Also wenn ich da 2 Fistelstimmen habe, wird es schwierig. Die muss ich dann auch schon die müssen sich absetzen voneinander. Also rein technisch gucke ich so drauf. Manchmal fällt mir gar nichts ein, dann frage ich Cornelia. Okay. Und manchmal arbeite ich intuitiv. Da stelle ich mir dann, nehme ich mir nichts vor und entscheide das in der Sekunde des Sprechens im Tonstudio. Das kommt auch vor. Also es ist ja unterschiedlich. Ich habe auch eine Zeit lang meinen Kindern vorgelesen und die haben dann gesagt, nee, die ist viel zu zickig. So kannst du das nicht machen. Also es gibt sehr unterschiedliche Wege, dann eine Stimme zu finden.
Ist da ein Charakter, der für dich besonders herausfordernd war?
Na, rein technisch gibt es Charaktere, die kann man einfach nicht 5 Tage am Stück so sprechen, weil dann werden die Stimmbänder halt irgendwann angeschlagen, obwohl ich da ganz gut ausgestattet bin. Ich liebe Herausforderungen. Also es kann gar nicht schwierig genug sein. Manchmal legt mir Cornelia ein Ei und sagt so, ihre Stimme klang wie Finger, die gegen Glas klopften. Oder nicht mit Glas klopften. Oder Roxane hatte gar keine Stimme eine Zeit lang. Wie spricht man denn die, wenn die Taubstummensprache im Buch spricht? Resa, Entschuldigung. Das sind schon so tolle Aufgaben, würde ich sagen.
Habt ihr beide denn einen Lieblingscharakter oder könnt ihr euch da jetzt nicht so festlegen?
Also ich kann mich da gerade bei der Tintenwelt schwer festlegen. Bei einigen Büchern habe ich immer einen Liebling. Aber bei der Tintenwelt war das immer so ein Ensemble, wo der eine dem anderen Farbe gab und wo sie miteinander, wo sie so fest zusammengehören, dass ich sie schwer trennen konnte. Aber ja, der Schwarze Prinz war immer eine meiner heimlichen Lieblingsfiguren, die dann eben mehr in den Vordergrund trat in diesem Buch. Ich mag aber auch Eleanor sehr gerne, Darius. Nein, siehst du, es geht sofort los. Da könnte ich sie endlich, könnte ich sie alle jetzt durchgehen und jeder einzelne klingt bei mir wieder. Also es gibt auch Figuren, die man manchmal sehr irritierend findet und trotzdem schätzt, wie Violante. Ich bin kein Autor, der seine Bösewichte mag. Das gibt immer so dieses Kokettieren damit, oh, Bösewichte sind ja die interessanteren Figuren. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass wir im Moment ja nun mit sehr vielen bösen Menschen hier in der Welt gerade zu tun haben und dass das sicherlich nicht die interessantesten Menschen in der Welt sind. Ich glaube sogar, dass es sehr verbogene, zerbrochene Menschen in vieler Hinsicht sind, verhärtete Menschen. Und ich versuche, das auch zu zeigen in meinen Bösewichten. Ich habe immer große Angst davor, dass da ein Bösewicht plötzlich Fans hat oder glorifiziert das Böse. Mhm. Nicht? Das ist, was da passiert. Das finde ich noch heute sehr beunruhigend, ja. Ja, dass also der Messermann plötzlich Fans hatte, während er mir eigentlich nur leid tat, die meiste Zeit. Das ist jetzt bei der Tintenwelt, bei Offers, glaube ich, nicht die Gefahr, weil es so offensichtlich ist, wie verloren der auch in vieler Hinsicht ist. Ich glaube auch nicht, bei Baldessare ist das ein, weil der einfach so dumm ist. Das ist ein großes Problem, dass er glorifiziert wird. Das ist, glaube ich, eher bei Reckless gefährlich mit Spieler. Und da sorge ich auch immer dafür, dass man keine Illusionen über den hat, damit es da keine Fangemeinde für den Unsterblichen gibt.
Für mich als Schauspieler sind immer die Figuren spannend, die mindestens zwei Facetten haben, doppelbödig sind, widersprüchlich sind. Deswegen fällt es bei Cornelia ganz schön schwer, sich für eine Lieblingsfigur zu entscheiden, weil da ist, also die Figur mal so suchen, die einfach nur eindimensional ist, eine Ebene hat, nur böse ist. Staubfinger klingt immer nach Abenteuer und Sehnsucht gleichzeitig. Darius ist, den liebe ich schon sehr, muss ich sagen.
Oder? Den liebe ich ja sehr, oder?
Ja, also wunderbar. Darius ist... Ja. Und dass du dem nochmal einen Mann an die Seite gestellt hast, fand ich auch ganz toll.
Ja, das war ganz selbstverständlich plötzlich. Das,
ja, super. Fand ich so toll. Und selbst Orpheus kann man, man möchte ihn eigentlich, man erlaubt sich nicht, ihn zu mögen, sagen wir mal so. Ja. Der ist schon richtig mies, und aber so ein verlorener, kleiner, ups, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so, er ist so erbärmlich in seinem Größenwahnsinn. Also die sind schon sehr, sehr ambivalent, die Figuren. Und das macht einen großen Spaß. Also da fällt es sehr schwer, da sich für jemanden zu entscheiden.
Ich war diesmal besonders begeistert davon, wie er Baldassare gesprochen hat. Weil er ist natürlich wahrscheinlich relativ eindimensional, aber es ist halt dann die Chance von Komödie. Nicht? Und Rainer hat es so fantastisch gemacht. Das war genau so, als er zum ersten Mal was sagt, habe ich gedacht, ja, genau so klingt Baldassare.
Du bist ein gut aussehender Mann, Baldassare.
Ja. Ja, das ist, und er hat das einfach so fantastisch gemacht. Das, weil manchmal können ja auch selbst so böse Menschen wie Baldassare durchaus auch Comic Relief sein. Gerade die Bösen können ja absolut absurd und komisch sein in ihrem Pomp. Das würde Baldassare natürlich nie begreifen, aber das ist natürlich so.
Das stimmt, ja.
Selbst Buster, der einfach, wo du denkst, so, der ist ja nur böse, der hat einfach auch ganz viel Angst gleichzeitig. Ja, weil, also selbst da geht es sehr, sehr auseinander, die Seele der Figur.
Ja. Ja.
Das ist spannend.
Cornelia, ist denn für dich mit Die Farbe der Rache die Reihe nun endgültig abgeschlossen oder könnte es sein, dass in ein paar Jahren doch nochmal ein neuer Tintenweltband erscheint?
Was passieren wird in ein paar Jahren? Also ich hoffe, dass ich das hinkriege, ist, dass der fünfte Reckless-Band rauskommen wird und das wird sich dann endgültig mit der Tintenwelt verbinden.
Oh, okay, das klingt spannend.
Das hatte ich immer vor, also es war immer die gleiche Welt, nur 500 Jahre später. Aber die Farbe der Rache hat mir im Grunde jetzt erklärt, wie das irgendwann zusammenkommen wird. Also das heißt, wenn ich den fünften Reckless-Band schreibe und ich bin da von der Vorbereitung her schon relativ weit, da werden sich ein paar interessante Sachen tun. Ja.
Wie bereitest du dich denn auf deine Geschichten vor?
Ich bereite mich vor, indem ich die erstmal kommen lasse. Ich habe ja den größten Respekt vor den Geschichten. Ich bin ja auch der Meinung, dass die irgendwo leben und ich sie einfach nur aufschreibe. Ich habe auch nie das Gefühl, dass ich die Figuren erfinde. Ich bin der festen Meinung, dass die irgendwo existieren. Das kann ich auch nicht ändern, dass mir das so geht. Ich fange mit Notizbüchern an. Die habe ich gerade gestern mal sortiert, weil es ein einziges Chaos inzwischen wurde von meinen fast 100. Ich fange an, Ideen zu sammeln, die auch viel oft verworfen werden. Ich schreibe zu den Figuren was, zu Motiven, zu Orten und fange an zu spielen und langsam zu verstehen, wo die Reise dahin gehen wird. Das heißt aber nicht, dass ich das Buch mich 10-mal überraschen wird, dass ich vielleicht 20 Kapitel wegschmeißen muss, dass ich mich dauernd verrennen werde, weil für mich jede Geschichte ein Labyrinth ist und jede Geschichte will umworben und mit Leidenschaft und Zeit gefüttert werden. Und irgendwann hast du dann das Herz des Labyrinths gefunden und hörst du den Herzschlag der Geschichte. Und dann habe ich immer das Gefühl, sagt sie, okay, gut gemacht, Cornelia, du kannst jetzt wieder gehen. Und dann marschiere ich zurück aus dem Labyrinth und die Geschichte macht weiter auf ihre Weise. Was sie erzählt, ob ich dahin nochmal zurückkomme, das weiß ich nie. Ich weiß nur in diesem Fall, dass diese beiden Labyrinthe zusammenwachsen. Und dass das diesmal sehr aufregend wird zu sehen, wo die sich treffen und wie sich viele Dinge entpuppen, von denen ich noch gar nichts weiß. Ich habe gerade 2, 3 Sachen herausgefunden, über die ich ziemlich aufgeregt bin. Aber es ist mir dann was anderes passiert. Ich glaube, Rainer, die habe ich das auch schon erzählt, dass mir jetzt eine andere Geschichte dazwischen gesprungen ist und ich noch nicht weiß, was ich da machen soll. Ich sollte nicht nach Venedig fahren, weil mir da solche Sachen immer passieren. Und da hat mich gerade eine Geschichte angesprungen, das war schon wirklich angesprungen. Und ich weiß noch nicht genau, wann ich die jetzt schreiben soll. Weil die aufwächst und gedeiht und sehr laut ist. Und nicht sehr laut, nein, das ist das falsche Wort dafür. Sehr mächtig ist. Und ich eigentlich im Januar mit Reckless anfangen möchte und jetzt gucken muss, ob ich die andere dieses Jahr zumindest schon mal also ich habe schon 3, 4 Kapitel, weil die einfach erzählt werden will. Aber die immer mal wieder so heimlich abends rausholen, denn eigentlich bin ich ja in meinem grünen Jahr und arbeite nur an kleinen Projekten, vor allem mit den Illustratoren, die mich hier alle besuchen und auch mit den Naturschützern. Und bisher ist das auch ein großer Spaß, aber wie gesagt, die Venedig-Geschichte hat mir wieder mal die Macht von Geschichten bewiesen.
Kann ich gerade sehr gut nachvollziehen, weil ich war vor 2 Jahren in Venedig und da ging es mir ganz genauso. Mich hat da nämlich auch eine Geschichte angesprungen, bei der ich gerade dabei bin, sie aufzuschreiben.
Guck mal da, siehst du, ja, die Stadt ist sehr gefährlich, was das betrifft.
Das stimmt, ja, die Stadt hat einfach schon so eine ganz besondere, einzigartige Atmosphäre.
Ja.
Genau. Jetzt haben wir eben gehört, wie du dich auf deine Geschichten vorbereitest. Rainer, wie bereitest du dich denn auf eine Aufnahme vor? Wie ist denn da so der übliche Ablauf?
Na, ich lese das Buch mehrmals. Einmal aus Neugierde für mich und dann lese ich es laut, weil das Lautlesen nochmal eine andere Schicht ist, eine andere Ebene, die dazukommt, auch intellektuell. Viele Sachen versteht man wirklich erst, wenn man sie laut, wenn man sie im Mund hatte, die Worte.
Ja.
Ich kenne es von, mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich lese und ein Buch lese und ich verstehe es gar nicht. Ich merke gar nicht, dass es gar nicht ankommt. Die Worte, die nicht nur, wenn man müde ist, sondern auch, wenn man eine Geschichte wirklich begreifen will, dann muss man sie berühren. Und dann berührt man auch andere, wenn man diesen Kontakt geschafft hat. Also ich versuche sozusagen, ich gehe das Manuskript durch, das Buch durch, mache mir ganz viele Notizen, mein Buch sieht immer aus wie die Partitur von irgendeinem durchgeknallten Dirigenten mit Zeichen und Verbindungen und Pfeilen und Ausrufungszeichen und Achtung. Stellen, wo ich ein bisschen anziehe, wo ich langsamer werde, also einfach so rein technisch ich mir Notizen mache. Aber inzwischen, weil ich schon sehr verwachsen bin mit Cornelias Sprache, muss ich mich nicht mehr so wahnsinnig gründlich vorbereiten. Und manchmal ist es sogar besser, so wie Cornelia es mit ihren Geschichten macht, wenn es spricht und nicht ich. Weißt du, dann lasse ich die einfach durch, ohne mir viel Gedanken zu machen, und das passt dann schon auch. Das geht aber nur mit jemandem, wo man schon eine Verbindung hat. Also wenn ich jetzt einen neuen Text erarbeite, das ist eine viel gründlichere und andere Vorbereitung als hier.
Würdest du sagen, dir hilft da auch bei deiner Arbeit deine Ausbildung zum Körpertherapeut?
Nein, nicht wirklich. Also das Wichtigste ist Empathie. Ich muss mich hineinversetzen können in eine Figur. Und wenn da steht, also nicht nur emotional, aber wenn da steht, er hört rechts nichts, dann weiß ich, dass er sich nicht mit der rechten Seite nach vorne an den Tisch setzt, sondern eher so. Oder wenn ich merke, jemand ist ein bisschen verkniffen und der hat halt eine feste Unterlippe oder ein Zwerchfell, was sich nicht bewegt, dann hat er auch gleich einen ganz anderen Rhythmus und eine andere Stimme und regt sich vielleicht zu schnell auf und kriegt rote Flecken am Hals. Also das sind vielleicht so Körperaspekte. Da weiß ich aber nicht, inwiefern jetzt die Arbeit als Körpertherapeut da reinspielt, sondern eher die als Schauspieler, dass ich versuche vom... Also man kann dem Körper schon vertrauen, der macht was und da passiert was mit. So.
Ja.
Die Arbeit als Körpertherapeut ist eher, die hat mir ein großes Wissen geschenkt über den Menschen und über den Körper. Ich gehe aber nicht so intellektuell ran an diese Texte. Deswegen kann ich das nicht so richtig bejahen, weißt du?
Ja, vielleicht so, beim Körpertherapeuten, da ist es ja manchmal auch wichtig, Distanz zu halten, nicht? Während du das natürlich, wenn du hier was einsprichst, nicht musst. Na, ich bin ein großer Bewunderer von Körpertherapie und Massagetechniken und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, und da hat Rainer mir auch mal was zugesagt, und ich habe auch hier in Volterra eine Körpertherapeutin, wo ich immer ganz fasziniert bin, was die alles kann. Da denke ich dann auch immer, dann ist es ganz wichtig, nicht zu verschmelzen. Irgendwann, gerade weil man ja so einen intimen Kontakt miteinander hat, während im Sprechen, wie du schon sagtest, die Empathie und das Einfühlen das Wichtigste ist und man da dann ab und zu doch ein bisschen schmilzen muss.
Wenn du ein Kind hast, was sich die Knie aufgeschlagen hat und du willst sofort helfen und oh mein Gott, oh, das blutet und du weinst und was, dann kriegt das Kind so Panik. Und jemand, der wirklich, ich will das Wort helfen eigentlich vermeiden, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Serving und Helping. Jemand, der sein Kind wirklich liebt, der würde erstmal ganz ruhig bleiben und sagen, so, zeig mir das mal. Okay. Ah, ja, okay, dann machen wir mal den Schmerz, den werfen wir einfach mal jetzt in den Himmel. Merkst du, es ist schon weniger geworden. Das ist, man kann da, das ist die Empathie, das wahre Mitgefühl, um Mitgefühl und Mitleid zu unterscheiden. Und gute Eltern kennen es ganz gut. Also du brichst dann eben nicht gleich in Tränen aus und so ein falsches Mitgefühl und sagst, oh mein Gott, wie schrecklich. Ja, mit den Figuren ist es manchmal auch so. Also eine gewisse Distanz ist da ganz wichtig. Sonst, ich habe früher zum Beispiel, als ich die Distanz noch nicht hatte, immer Kopfschmerzen gekriegt danach.
Ah.
Zum Beispiel. Also richtig Kopfschmerzen. Ich habe ja auch mit Leuten gearbeitet, die, weiß ich nicht, Medikamente genommen haben. Und es ist Intuition, da gibt es einen chinesischen Begriff, ich wünschte, ich könnte es erklären, wie Intuition zustande kommt. Aber das ist eine Mischung aus Wissen, also einer Fülle und einer Leerheit. Und in solchen Momenten passiert was. Da braucht man aber eine gewisse Distanz.
Ja. Also würde ich sagen, auch beim Sprechen brauchst du die im Grunde nicht. Interessant. Interessant. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das beim Schreiben so sagen würde. Ich glaube, manchmal brauchst du sie. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo du die aufgeben musst, um wirklich zu verstehen, was gerade mit einer Figur passiert.
Ja, ja, im Gegenteil. Also man merkt sogar, wenn ein Autor, es gibt ja auch Autoren, die eine permanente Distanz einnehmen zu dem, was sie da erzählen. Das ist natürlich eine Entscheidung, eine Schreibform, aber ich lese es nicht so gerne, weil es oft in die formale Richtung geht.
Ja, interessant.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also man muss auch, glaube ich, für beide Berufe ein sehr gutes Einfühlungsvermögen haben.
Ja, das denke ich mal.
Ja, bei unserem letzten Gespräch, Cornelia, da hast du gesagt, dass du deine Bücher als gesprochene Sprache schreibst, nämlich so, dass es Rainer von der Zunge rinnt, wenn er deine Hörbücher aufnimmt. Rainer, würdest du dem zustimmen?
Kann ich gerade gar nicht richtig beantworten. Also, nein, Cornelia schreibt ja so, wie sie schreibt. Das macht sie ja. Also, vielleicht erinnert sie sich beim Schreiben an meine Stimme oder sowas. Es gibt bestimmt so die eine oder andere Figur, die verknüpft ist mit mir. Aber dann wäre ja Cornelia nicht so eine tolle Autorin, wenn sie nicht die ganze Zeit im Kopf. Nee.
Ich glaube, ich meinte das auch eher anders. Ich lese mir ja auch alle Texte laut vor, während ich sie lektoriere, weil ich genau wie Rainer denke, dass nur dann einem klar wird, was man da schreibt. Aber ich fühle mich verpflichtet, denjenigen, der es dann zum Klingen bringt mit seiner Kunst, dass ich da auch was gebe, womit man dann arbeiten kann. Nicht? Also ich denke im Grunde an das Interpretieren, was dann als nächstes kommt, weil ich ja selbst auch schon eingesprochen habe. Und manchmal kann man es schwer machen. Nicht? Und da ich selber es laut vorher lese, hoffe ich immer, dass ich dem Sprecher einen Text gebe, mit dem er auch wirklich Freude hat. Wenn ich dann solche Gemeinheiten schreibe, wie das klingt, wie Finger, die gegen Glas kratzen, da hat Rainer mir das irgendwann auch mal bewusst gemacht. Seitdem habe ich mich jetzt schon ein paar Mal bei solchen Beschreibungen ertappt und versuche dann immer, die nicht allzu absurd zu machen, damit er wirklich unlösbare Aufgaben manchmal hat.
Nein, das kann so schwierig sein, wie du möchtest. Das sind ja wunderbare Aufgaben. Aber Reckless zum Beispiel ist auch hat nicht so wahnsinnig viele Dialoge, zum Beispiel wie die Tintenwelt. Da ist die Sprache auch sehr viel verdichtet. Also ein bisschen ich finde das immer, ich liebe das ja, ich liebe die so sehr, die Reckless-Bände, und auch diese Art, wie du sprichst. Aber das geht nicht so locker schnoddrig von der Zunge. Also damit muss man sich schon beschäftigen, mit diesen Texten. Da sind ein paar Fallen eingebaut, da sind ein paar doppelte Böden, da sind aber auch ein paar Türen, an denen man zwar vorbeigeht, aber die man bewusst machen sollte, dass man da auch noch reingehen könnte in den Raum, wenn man jetzt Zeit hätte. Also da muss man sich schon beschäftigen mit den Texten. Die gehen nicht so locker flockig.
Das war gerade sehr berührend. Ich hatte eine fantastische ukrainische Illustratorin hier im Rahmen unseres Residenzprogramms hier, die Oksana Bula, die auch im Westen der Ukraine lebt, aber uns dann abends erzählte, dass sie sich nachts im Parkhaus verstecken muss mit ihrem Mann und dass man auf dem Handy checkt, welche Rakete an welchem Tag vielleicht in der Nähe einschlagen wird. Aber sehr unwirklich, dann an einem derzeit friedlichen Ort zu sitzen und das von ihr zu hören und dann auch zu sehen, was sie hier an verzaubernden Bildern malte. Und die hatte gerade Tintenherz gelesen und ist dann nach Hause gefahren, weil ich hatte ihr erzählt, dass in Reckless ja ukrainische Märchen vorkommen und mir eine andere Ukrainerin mal erzählt hat, wie viel ihr das bedeutet hat, dass ich die auch als ukrainisch bezeichne. Da war ich sehr beruhigt, weil ich wusste damals nicht halb so viel über den Konflikt, wie wir alle heute inzwischen wissen. Und die Oksana schrieb mir gerade, dass sie jetzt Reckless liest und dass sie das noch mehr liebt. als Tintenherz. Und das ist natürlich immer was Schönes, weil ich nicht, dass es jetzt mehr ist, das muss ja nicht sein. Es wird immer auch welche geben, die Tintenwelt sich mehr zu Hause fühlen. Aber ich höre doch inzwischen oft sehr leidenschaftliche Stimmen von Menschen, die sich in Reckless verlieben. Nicht? Und das freut einen immer sehr, weil Rainer weiß das ja auch, wie schwer die Serie das auch erst hatte, weil sie eben anders ist. Und dann inzwischen zu sehen, wie die beiden doch miteinander die Hände miteinander, die Händchen halten, könnte man sagen. Nein, das stimmt nicht. Wie die beiden langsam aufeinander zutreten und miteinander anfangen zu tanzen.
Mhm. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich dann die Fäden so im Band 5 alle verpflichten werden.
Ja, ich erlebe hier gerade, jedes Mal, wenn ich da auch nur rangehe, erlebe ich eine Überraschung nach der anderen. Mal sehen, wie das noch wird. Ja. Und es kam auch, ich hatte gerade auch die Programmdirektorin von Kunstanstifter da, einem ganz wunderbaren Bilderbuchverlag in Deutschland, die Lena Anhalt, die hatte die Idee, dass die liebt meine Illustrationen zu Reckless so sehr und hatte vorgeschlagen, dass ich doch mal ein Spin-off, also eine Geschichte aus der Spiegelwelt schreibe, die in Kolumbien spielt und die aber hauptsächlich von Illustrationen getragen wird. Das heißt, das ist auch ein Projekt, was ich natürlich jetzt erstmal irgendwie auf den großen Berg von anderen Projekten lege, aber das fand ich auch faszinierend. Und das ist an der Spiegelwelt auch eine Qualität, dass man immer wieder in andere Ecken gucken kann und in andere Länder, weil das ja ein Prinzip dieser Geschichte ist, dass sie sich immer wieder in andere Länder begibt. Kann man sehen.
Das finde ich auch so schön, dass du da die Märchen aus der ganzen Welt quasi so sammelst und zusammenträgst.
Ja.
Wenn alle deine Reihen irgendwann mal abgeschlossen sind, könntest du dir dann auch vorstellen, mal nicht mehr zu schreiben, oder ist das Schreiben für dich wie Atmen und du kannst gar nicht anders?
Das Letztere ist wahr. Also ich kann nicht anders als schreiben und Geschichten erzählen. Ich habe bis mehrmals schon Geschichten angefangen oder arbeite auch in einigen, die nichts mit irgendeiner Reihe zu tun haben. Nur ist diese drei Welten oder vier Welten, die da leben in den großen Büchern, die haben was an sich, dass sie manchmal dann sich plötzlich in einer Geschichte zeigen, wo ich dachte, die ist unabhängig. Und das wird noch sehr spannend in den nächsten Jahren, auch Geschichten anzudenken, die nichts mit diesen Welten zu tun haben und dann doch immer mal wieder Elemente oder Pflanzen plötzlich zu entdecken, die eindeutig aus einer von den Serien kommen.
Was würdet ihr beide denn sagen, ist so die Magie von Hörbüchern?
Rainer, willst du da zuerst?
Nee, ich muss noch nachdenken.
Dann mache ich das zuerst, da hat er auch noch tiefere Einsichten drin. Für mich ist es bei Hörbüchern so, erstens, dass ich würde sagen, 80% nicht hören kann, weil ich die Stimme nicht mag oder weil ich die Art, wie gelesen wird, nicht mag. Die ich liebe, die fügen immer was zum Text hinzu. Die machen immer was, die bringen immer was zum Klingen, was ich vorher nicht gehört oder gespürt hatte in den Worten. Und wenn Hörbücher gut sind, sind sie meiner Meinung nach noch mächtiger als Filme, weil sie 1000 Bilder im Kopf entstehen lassen, ohne dass der Regisseur oder jemand anders einem die vorwegnimmt oder einem die aufdrängt oder sie für einen erfindet. Das sind dann wirklich die eigenen Bilder, die da entstehen, was man ja auch beim Lesen kennt. Das Hörbuch fügt dann aber die Kunst von jemand anders den Worten hinzu und dieser Resonanz zwischen dem, der geschrieben hat und dem, der liest, entsteht nochmal was ganz Lebendiges und Mächtiges, was man so sonst wirklich nur bei Verfilmungen erlebt. Und da hat es halt oft was Überwältigendes im Sinne von, jetzt nehme ich dir mal all deine Bilder weg und zeige dir mal ganz andere.
Also ich höre gar keine Hörbücher. Ja, ne? Ich meistens nicht. Ich bin kein Pendler, der im Auto, also wenn, dann höre ich einen Podcast über irgendwas, was ich wissen möchte. Da gibt es so aufregende Sachen. Also eigentlich fülle ich meine Zeit nie mit Geschichten, weil ich ja selber ein Geschichtenerzähler bin auf anderen Ebenen. Aber also ich höre keine Hörspiele oder Hörbücher. Deswegen kann ich gar nicht so viel über die Magie, die es ausübt, sprechen. Ich habe mal das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe, war ein Hörbuch oder ein Buch von einem tibetischen buddhistischen Meister. Das hieß Herzensunterweisungen eines Mahamudra-Meisters. Und da war die Aufgabe so klar. Also ich bin Welten von diesem Level entfernt, auf dem der sich befunden hat. Und trotzdem bin ich der Übermittler seiner Worte. Also ich bin nur ein Medium. Das heißt also, ich wollte den Teufel tun, um mich hörbar zu machen, weil ich bin da nicht interessant, sondern ich musste mich wirklich zum Medium machen, der Inhalt transportiert. Und das war eine richtig schwierige Aufgabe. Ich hoffe, die ist irgendwie gelungen. Bei Cornelia denke ich manchmal, eigentlich mache ich viel zu viel. Das ist viel zu dicke. Ne? Also weil da interpretiere ich ja schon, indem ich mich für diese oder jene Stimme entscheide. Also das ist schon, da lehne ich mich manchmal weit aus dem Fenster und da bin ich auch froh, dass Cornelia das mag und ich so meinen Segen habe. Aber eigentlich widerstrebt mir das so ein bisschen. Bei solchen großen, umfangreichen Geschichten kann man das aber ruhig machen, damit es auch einfach, es ist ja auch Unterhaltung, das darf man nicht vergessen. Das ist der Unterschied zu dem Buddhisten, zu dem Meister, das ist Unterhaltung und das soll auch Spaß machen.
Ja, ich würde auch sagen, also gerade deine Interpretation ist ja auch das, was dich zur wahren Zauberzunge macht und gerade erst dadurch wird ja auch die Tintenwelt so lebendig. Und bei mir ist es auch so, dass ich finde, durch ein Hörbuch, dass da einfach nochmal eine Ebene zu der Geschichte dazukommt. Und für mich macht das oft zum Beispiel auch gerade bei humorvollen Romanen die Erfahrung noch viel, viel besser. Also ich finde Bücher oftmals viel, viel lustiger, wenn ich mir das dann eben anhöre und den Humor quasi vorgetragen bekomme, als wenn ich das einfach nur selber lese.
Interessant. Ja, das ist auch, glaube ich, bei Filmen oft so. Nicht? Ich weiß, mir hat mal jemand gesagt, wenn du Filme machst, sitzt du nachher im Publikum und wartest auf das Lachen. Ja? Mhm. Das ist halt dann auch ein Geschenk. Wenn das zwischendurch passiert, wären wir wahrscheinlich, wenn wir ein Buch lesen, nicht so leicht anfangen, laut zu lachen. Im Hörbuch ist das dann sehr viel einladender.
Ja, genau. Wie du schon sagst, wahrscheinlich, weil man es dann auch ein bisschen schon präsentiert bekommt in der richtigen Betonung und in dem richtigen Tonfall.
Ja.
Rainer, gibt es denn bei dir ein Buch von Cornelia, wo du sagst, das hat dir wirklich so am meisten Spaß gemacht, das einzusprechen?
Es ist jedes Mal, wenn ein neuer Reckless kommt, ist das mein Buch. Mein Lieblingsbuch. Ich bin immer noch so begeistert vom letzten in Japan. Das ist ja ein bisschen so ein Land, wo ich sehr viel war und mich sehr viel verbindet. Und ich finde es unfassbar, was sie da für Figuren entworfen hat. Und Tätowierungen, die lebendig werden. Und ach, Fuchs wird immer toller. Ich bin ganz verliebt in Fuchs. Gefährlich.
Fuchs ist gefährlich.
Naja, aber nein, ich mag mich da nicht entscheiden. Also ich finde Tintenherz, Tintenblut, Tintentod. Ich habe die jetzt gerade nochmal meinen Kindern vorgelesen. Das sind Wahnsinnsbücher, aber ich habe das Gefühl, Cornelia und die Geschichten sind einfach ein paar Runden weiter. So, das ist ein Reifeprozess. Das ist, die wachsen ja mit die Geschichten, mit uns, mit unserer Erfahrung, mit dem Wissen, was wir uns anhäufen. Und das merkt man sehr. Aber ich würde die niemals verurteilen und sagen, oh, die ist nicht so gut wie die. Aber ich bin jedes Mal völlig begeistert von jedem neuen Buch, ganz ehrlich.
Und du sagst mir dann ganz ehrlich Bescheid, wenn das nicht mehr passiert, weil dann höre ich nämlich schnell auf zu schreiben. Das ist immer so die grauslichste Idee, dass man irgendwann wirklich nicht besser wird oder es nicht wachsen lässt, sondern sich wiederholt oder träge wird. Und dann hat man hoffentlich gute Freunde, die einem sagen, du solltest jetzt sagen, das war's. Weil ich glaube, das kann durchaus bei jemandem kommen, wenn man Dinge erschafft, dass irgendwann alles erzählt oder geschrieben oder gemacht ist. Und dann gibt es immer noch 1000 aufregende Aufgaben, die man dann übernehmen kann. Aber solange, wenn die Geschichten nicht mehr wachsen.
Ja, also, aber durch deine grundlegende Haltung, dass die Geschichten zu dir kommen, ist es nicht möglich. Also du reproduzierst dich nicht, du kommst in diese Falle nicht. Ich kenne Autoren, von denen ich seit auch Jahren Hörbücher spreche. Das ist so öde, weil die sich wiederholen, machen einfach, formulieren es halt anders, aber letztendlich ist das Gleiche. Aber du bist eben auch eher ein Medium, ein Sammelbehälter für das, was auf dich einströmt, weil du ein neugieriger Mensch bist. Deswegen kann es nicht passieren, glaube ich.
Wäre ganz wunderbar, wenn du da recht hast. Weil es wirklich, also für mich das Aufregende am Schreiben ist, dass es halt immer wächst und immer wieder anders wird und immer wieder eine neue Herausforderung und eine Tiefe an Geschichte zu einem kommt. Und das bleibt das Abenteuer vom Schreiben. Nicht, dass man plötzlich denkt, oh, da bin ich noch nicht gewesen und das habe ich noch nicht erzählt. Das war interessant, das Labyrinth des Fauns, was ja nicht meine Geschichte war, sondern Guillermos Geschichte, mich dadurch dann auch nochmal ganz woanders hinbrachte, weil ich nur an der Sprache arbeiten musste. Da hast du ja eine Übersetzung eingelesen, von daher ist das natürlich etwas anders. Na? Aber ja, das Abenteuer nimmt kein Ende, wollen wir mal beide hoffen.
Cornelia, du bist ja auch selbst eine große Vorleserin. Würdest du sagen, dass das so einer der wichtigsten Schritte eigentlich bei deiner Überarbeitung deiner Manuskripte ist, dass du sie dir selbst laut vorliest?
Ja, es ist mit Abstand der wichtigste Schritt. In dem Moment, wo man das macht, hat man keine Illusionen über all die Momente, wo es noch nicht fließt. Man merkt auch, wo man sich wiederholt. Man merkt, wo man faul gewesen ist. Das ist immer, wenn man es laut vorliest, dass sich da ganz, ganz viele Dinge enttarnen. Nicht? Und es ist auch immer, ich glaube, die Liebesaffäre mit einer Geschichte fängt auch immer dann an, wenn man anfängt, die leise vor sich hinzulesen. Nicht? Oder sie plötzlich die Worte schmecken zu wollen. Oder sie mal auszusprechen. In dem Moment, wo ich sie ausspreche, es ist fast so, als wenn die Geschichte dann richtig an zu atmen fängt.
Hm. Das ist ein schönes Bild.
Natürlich ist es auch schon mächtig, wenn man sie hinschreibt. Aber wenn man dann anfängt, mal einen Satz leise zu lesen und dann fängt er an zu klingen, dann hat sie einen. Dann kommt man aus dem Labyrinth so schnell nicht wieder raus.
Ja, und da beginnt dann auch die Liebe zur deutschen Sprache, die ja auch sehr schön und poetisch auf ihre ganz eigene Art und Weise sein kann.
Absolut. Und ich glaube, die Liebe zu der eigenen Sprache wird auch noch stärker, wenn man sagt, ich habe ja auch schon in Englisch geschrieben und ich lerne jetzt eben jeden Tag ein bisschen mehr Italienisch. Dann wird die Liebe zur eigenen Sprache eigentlich immer intensiver, wenn man merkt, wie anders der Geschmack manchmal ist und was man mit ihr machen kann, was man mit anderen Sprachen nicht kann. Und wie sie sich gegenseitig befruchten. Das ist wirklich immer wieder was ganz Aufregendes. Da würde ich immer nur jedem sagen, der diese Liebe zur eigenen Sprache entdeckt, man noch ganz anders, wenn man andere Sprachen entdeckt.
Euch beide verbindet ja die Liebe zu Wörtern, egal ob gesprochen oder geschrieben. Warum liebt bzw. lebt ihr Geschichten?
Das ist eine interessante und sehr schwierige Frage. Ich glaube ja eigentlich, dass die ganze Welt aus Geschichten gemacht ist. Ich glaube, dass die ganze Welt ein Gewebe aus Geschichten ist. Und ab und zu sehen wir das Muster. Und dann sehen wir es auch wieder nicht und verstehen es nicht. Und dass man im Grunde nur auffängt oder seine Antennen ausfährt für das, was da um einen herum alles flüstert und spricht und manchmal auch schreit. Und dann gar nicht anders kann, als es zu erzählen.
Ich glaube auch, dass man gar nicht anders kann. Es gibt ja drei Zeiten und die jetzt ist ganz kurz und gleich schon wieder vorbei. Und das davor ist Geschichte. Ja. Und das, was da kommt, ist auch Geschichte. Das heißt also, wir sind zu 99,99999% umgeben von Geschichte. Also eigentlich ist es so, wie Cornelia sagt, wir sind aus Geschichten gemacht, gewebt.
Und das Jetzt erzählt dann ja auch immer ganz mächtige Geschichten.
Ja.
Der Moment ist ja so mächtig und so aus Tausenden von Geschichten gewebt, dass man sich ja immer noch wieder entscheiden muss, welchem Faden man gerade folgt. Aber ja.
Aber das Jetzt ist so schön frei von den Geschichten, die davor waren und die danach sind, wenn man es hinkriegt. Ne? Also das
gibt auch.
Jetzt
ja.
Ist eigentlich frei. Man müllt es nur schon wieder zu und interpretiert und macht und aber eigentlich ist es jetzt leer. Oder frei, sagen wir mal frei.
Ja, ich glaube, das empfinde ich etwas anders. Also je älter ich werde, desto mehr finde ich, dass ich die Geschichten im Moment höre. Das Flüstern. Wer da alles mir was erzählt. Aber vielleicht ist der Begriff Geschichte dann auch falsch. Vielleicht ist der nicht so viel an Dasein, so viel an Leben, so viel an Stimmen um mich her. Und in jedem Moment und in jeder Sekunde ist immer die Ewigkeit verpackt. Das heißt, dass je mehr man im Moment verloren geht, was ich glaube, was auch immer gerade auch in der Natur viel leichter ist als in menschengemachter Umgebung, macht sich das immer so auf. Und plötzlich ist die ganze Welt und alle Geschichten, die je erzählt worden sind, plötzlich da. In diesem Moment. Und ja, ich habe vor kurzem sagte mir ein kalifornischer Freund, er hätte gehört, eine wunderbare Definition dafür, was ein glücklicher Mensch ist. Und er sagte, ein glücklicher Mensch ist jemand, der sein Leben als Geschichte erzählen kann. Und auch das Gefühl hat, dass sein Leben eine Geschichte erzählt. Menschen, die das Gefühl haben, da geht's, das fängt irgendwo nirgendwo an und das geht nirgendwo hin und da passiert ja gar nichts, sind die unglücklichen Menschen. Ein Mensch, der Motive in seinem Leben entdeckt, Geschichten, Fäden, denen er gefolgt ist, die seine Leidenschaft erweckt haben und die eigentlich seine Geschichte sind, ist ein glücklicher Mensch. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Definition.
Ja, weil da ist der Moment der Betrachtung drin verborgen.
Ja.
Und das ist eine Qualität. Wenn man so mitgerissen wird, wie als würde man von zwei Hengsten durchs Dorf geschleift werden.
Ja.
Du bist nur noch im Autopiloten und ich muss ja arbeiten und ich brauche ja Geld. Und ne, dann kannst du es nicht betrachten.
Ja.
Oder es fällt sehr schwer jedenfalls. Und das ist natürlich ein riesen Geschenk, wenn man das kann. Das ist auch eine ganz vorsichtige, leichte Distanz, die es dazu natürlich braucht, zum Betrachten, zur Selbstbetrachtung. Und das ist so beides. Man verliert sich nicht in der Betrachtung und man verliert sich auch nicht in sich selbst. Musiker können es ziemlich gut, ne? Die sind total im Strom der Musik und trotzdem nehmen die wahr, wenn der Gitarrist nebenan einatmet und wir den Akkord, die Tonart wechseln, zum Beispiel. Also das ist so eine ganz tolle Mischung aus introvertiert und extrovertiert, Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung. Also das ist ein schöner Zustand. Und deswegen kann ich mir, find ich das zu dem Glück auch nicht so weit weg, wenn man in diesem Zustand ist.
Für mich ist das immer eher, ja, für mich ist das sogar immer so ein Schmelzmoment. Das heißt, ich bin nicht da gerade. Ich bin alles andere. Es gibt dieses wunderbare Zitat von Arthur Rimbaud, der irgendwann gesagt hat, eines Tages beschloss ich, ein Genie und alle zu sein. Und dieses Gefühl, glaube ich, da sehen wir uns alle nach, die Grenzen von unserem Ich zu vergessen, nicht? Das Verschmelzen mit der großen Suppe wieder, das Einssein mit allem. Und wenn ich Geschichten erzähle, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin mit allem verbunden. Und das füttert mich gerade mit der Geschichte. Und dann kommt sie halt. Und dann webe ich sie zusammen. Und durch dieses Bild des Webens, also je älter ich werde, kommt mir das immer mehr. Die Fäden zusammenfäben und zu versuchen, das Muster zu sehen und auch zu verstehen, welchen Faden soll ich denn da jetzt gerade reinweben? Nicht? Und das finde ich aufregend. Und ich merke auch immer, dass ich am glücklichsten bin, wenn ich mich selber nicht besonders wahrnehme, sondern die anderen.
Ja, Weil das ist genau der Punkt. Das hast du ja, weiß ich, beim Meditieren, beim Spielen, beim Aikido, wenn du im Flow bist. Ich bin beim Behandeln, je weniger, also wenn ich verschwinde, bin ich, da entsteht Intuition. In dem Moment, wo ich meditiere und denke, das war jetzt gut, ist mein Ego schon wieder da.
Ja, genau.
Der Moment ist zu Ende. Der ist einfach zu Ende. Das sind kurze Momente, aber das ist, andere sagen dann, man ist so im Flow, das sind so Begriffe, aber das ist halt schon was auch mit dem Reduzieren von dem Ich zu tun.
Ja, wir sind ja nun mal in einer sehr selbstbezogenen und narzisstischen Gesellschaft und ich glaube, dann können Geschichten uns auch immer beibringen, in den Schuhen von anderen zu gehen und durch die Augen von anderen zu sehen und die Gestalt zu wechseln und das Fell oder die Federn. Und Geschichten können da ja auch wunderbare Lehrmeister sein, das andere zu verstehen oder die Angst vor dem Fremden zu verlieren, was ja auch im Moment wieder gerade mal wieder sehr wichtig ist.
Ich habe mal, es fällt mir gerade ein, mit so Kinderschauspielern, die sollte ich coachen, Übungen gemacht und da habe ich dieses dicke Fotobuch von August Sander, Menschen des 19. Jahrhunderts, habe ich mir genommen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Und da hast du so aus der Jahrhundertwende Arbeiterfamilien, die in ihren Sonntagsanzug tragen oder so Straßenkinder, die irgendwie cool gucken. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, so, guckt euch dieses Foto an und sagt mir, was sehen die? Und dann wurde denen plötzlich klar, krass, die haben ja da so einen Fotografen mit einem schwarzen Tuch vor sich. Und deswegen halten die sich so hinterm Rücken an den Händen fest. Und es wurde sofort eine Geschichte. Nur weil die empathisch wurden und geguckt haben, wie geht's dem denn eigentlich in dem Moment? Und das war so irre, was da für Geschichten losgaloppierten.
Ja.
Einfach nur durch einen kleinen Kniff.
Ja.
Und in dem Moment haben die Kinder auch ihr Ich aufgegeben und haben geguckt, wie geht's denn dem? Das ist Empathie. Du lernst vom Lesen guter Bücher Mitgefühl.
Das ist ja eine ziemlich gute Erklärung, warum wir Geschichten lieben.
Ja, waren eine sehr schöne und tiefgründige Antworten auch. Und ich finde auch, also, dass man durch Geschichten einfach in andere Rollen schlüpfen kann und dabei so viele neue Perspektiven lernt und in ja einfach neue Sichtweisen auch kennenlernt. Und das ist einfach, glaube ich, auch so diese Magie und die Bereicherung von Geschichten.
Ja, das glaube ich auch, ganz bestimmt.
Dann hätte ich jetzt an euch beide nur noch die Abschlussfrage. Und zwar, wie sieht denn für euch ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag. Eieiei. Sonntags habe ich immer Großbaustelle mit allen Kindern. Wenn die sich nicht streiten, wir im Grünen sind, in den See hüpfen.
Ja.
Ja, also die Sonntage sind bei mir immer ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein.
Ja, da bin ich ja schon privilegiert. Also bei mir ist eigentlich kein Unterschied zwischen Sonntag und Montag, Dienstag. Weil ich bin kein Mensch, der jetzt Wochenende lebt. Also wenn ich mir nach Schreiben ist, dann schreibe ich. Ich habe hier immer Gäste. Also im Moment sind gerade zwei junge Illustratorinnen aus Deutschland da. Heute kommt noch eine aus Luxemburg an. Die malen, glaube ich, auch gerade eine meiner Fassaden hier an. Da bin ich schon ganz gespannt, wie das aussieht. Also ja, ich glaube, das Einzige, was ich an Sonntagen sehr genieße, ist, dass meistens nicht so viele E-Mails kommen und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man diesen Teil der Welt, der digitale Ansturm, findet heute vielleicht nicht ganz so wild statt. Aber ansonsten, denke ich, versuche ich eigentlich immer so ein bisschen so in jedem Tag so einen kleinen Sonntag unterzubringen.
Ja, das ist schön, in jedem Tag ein kleiner Sonntag. Und ja, ich danke euch für eure Zeit und für das wahnsinnig interessante Gespräch und die Einblicke in eure Arbeit. Also dieses Gespräch wird definitiv jetzt noch eine Weile in mir nachhallen.
Das freut mich, das geht uns genauso. Na, Rainer, das ist immer das Gute, wenn man zu dritt dann ein gutes Gespräch geführt hat. Also dir auch. Schön.
Danke, danke.
Ich hoffe, dir hat die heutige Folge mit Cornelia Funke und Rainer Strecker genauso gut gefallen wie mir. Und falls ja, dann kannst du mir auch sehr gerne eine Nachricht schreiben, entweder per E-Mail oder auf Instagram und mir dein Feedback zur heutigen Folge mitteilen. Ich freue mich immer sehr, von dir zu lesen. Und du kannst mir auch sehr gerne zukünftige Themenwünsche oder Podcast-Gäste mitteilen. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du die heutige Folge auf Social Media teilst, damit noch viel, viel mehr Menschen dieses tolle Gespräch mit anhören können. Und vergiss auch nicht, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Und wenn du gerne Bücher und Sonntage unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einer kleinen Spende via PayPal Me tun. Über deine Unterstützung freue ich mich immer sehr und ich weiß das auch sehr wertzuschätzen. Also vielen Dank dafür. Den Link zu PayPal Me findest du ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.